Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist die Onkokardiologie. Ein relativ neuer, aber dynamischer Bereich, der sich vor allem mit den kardiotoxischen Nebenwirkungen von onkologischen Therapien beschäftigt. Und da wollen wir heute verschiedene Aspekte beleuchten. Womit beschäftigt sich die Onkokardiologie überhaupt? Welche Rolle spielt sie vielleicht auch im Kontext der modernen Krebstherapien? Was sind überhaupt kardiotoxische Nebenwirkungen und so weiter? Da gibt es einige Besonderheiten, die wir in Bezug auf onkologische Patienten zu beachten haben und die für uns als Kardiologen nicht plötzlich, aber jetzt zunehmend relevant werden. Ich freue mich sehr, über diese Themen zusammen mit Professor Tino Schrassaff zu sprechen. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum Essen und hat in den letzten Jahren viel Energie in die Onkokardiologie gesteckt. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist. Herzlich willkommen, Tinosch.
Ja, hallo lieber David, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
Ja, Tinosch, wir müssen, glaube ich, mit diesem, sagen wir mal, Randthema in der Kardiologie erst noch ein bisschen warm werden. Ich wollte dich für den Einstieg fragen, wusstest du eigentlich immer schon, dass du Kardiologe werden wirst oder hattest du noch andere Ideen?
Ich hatte auch mal überlegt, Herzchirurgie zu machen, aber als ich dann am Texas Heart Institute im Rahmen meines PJ-Tertials war, das war wirklich toll, hat wirklich Spaß gemacht und war sehr, sehr beeindruckend. Aber da habe ich mir gesagt, naja, das, was die Herzchirurgen können, das müssen doch eigentlich die Kardiologen bald machen, interventionell, minimal invasiv. Und das kann doch nicht so weitergehen, dass man die Patienten immer aufmachen muss komplett. Und dann war es endgültig, ich muss Kardiologie machen. Aber Herz war sehr, sehr früh schon ein Thema. Hat mich immer fasziniert. Es ging danach nur wirklich darum, ist es vielleicht doch Kardiochirurgie, aber im Endeffekt ist es zum Glück dann die Kardiologie geworden.
Ja, sehr früh, sehr weitsichtig anscheinend. Jetzt ist die Kardiologie ja so ein breites Fach geworden. Über Teile davon haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Aber heute werden wir uns über einen kleinen Bereich eigentlich nur unterhalten, die onkologische Kardiologie oder Onkokardiologie. Und das ist relativ neu und gleichzeitig sehr wichtig anscheinend, weil kardiovaskuläre Nebenwirkungen bei Krebstherapien oder im Rahmen von Krebstherapien und Erkrankungen, weil das einfach rasant wächst. Wie bist du da in diese Thematik eingestiegen? Wie bist du dazu gekommen, dich dieser Schnittstelle zu widmen?
Es gab so zwei Aspekte, die da wichtig waren. Das eine ist Grundlagenwissenschaft, die experimentelle Wissenschaft. Da habe ich mich immer mit Kardioprotektion beschäftigt. Beim akuten Herzinfarkt hatte da das Glück, von der DFG entsprechend mit einem Heisenberg-Stipendium damals gefördert zu werden. Und habe dann in verschiedenen Signalwegen gearbeitet, um das Herz vor dem Ischämie-Reperfusionsschaden zu schützen. Und im Grunde genommen sind das so Prozesse, Infarkt und Infarktschäden, die so lange dauern. Und habe nur nach so Erkrankungen gesucht, die vielleicht hier eine akzelerierte Herzschädigung vorantreiben. Und das hat natürlich dann irgendwann, das war überhaupt zufällig, gepasst mit der onkologischen Kardiologie, als man gesehen hat, wie entsprechende Chemotherapeutika oder wie Strahlung das Herz schädigen kann, wie es hier zur Beschleunigung der Herzschädigung kommen kann. Und habe das eigentlich versucht, als Modell zu nutzen für eine Herzschädigung, um hier insgesamt dann auch die Kardioprotektion zu untersuchen. Und dann kam es dazu, als ich nach Essen gekommen bin, schon einige Jahre her, wir haben ja ein riesen Tumorzentrum, dass wir mit sehr viel Patientinnen in Kontakt kamen, die halt sehr jung waren, aber schon eine ausgeprägte Herzerkrankung hatten. Eine besondere Patientin, jeder hat ja so seinen Schlüsselpatienten bei verschiedenen Sachen. Ich hatte eine Patientin, Anfang 40, junge Frau, Lehrerin, konnte ihren Beruf nicht mal ausüben, sah ganz sportlich aus, hatte einen guten Eindruck gemacht. Wenn man sich dann aber ihre Geschichte angeguckt hat und die Akten angeguckt hat, da war sie von einem Arzt zum anderen Arzt gegangen. Aber ganz unten stand irgendwie, dass sie doch zu Non-Hodgkin-Lymphom hatte. Als ich dann gebeten hatte, mir doch mal die Unterlagen zu bringen, sagte sie, nee, das wäre schon sehr lange her, aber das spielt keine Rolle mehr. Und da hat sich herausgestellt, im Endeffekt, die hat Chemo gekriegt, wurde lange bestrahlt und hat deshalb ausgeprägte Schädigungen gehabt. musste dann auch im Verlauf Bypass operiert werden mit Anfang 40, hatte dann Klappendysfunktion, hatte eine ausgeprägte Fibrosierung des Muskels, eine schwere Herzinsuffizienz, hatte einen Strahlenschaden dahingehend, dass die Frau einen Schrittmacher benötigte. Das war halt alles wirklich sehr komplex und früher ist man da ja großzügiger entsprechend mit den Krebstherapien umgegangen. Hat nicht so aufs Herz geachtet, das war dann 20 Jahre davor, da war sie Teenager. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil ich sagte, naja, wenn sie das hat, gibt es ja viele Patientinnen und Patienten, die das haben. Dann kam es halt über den klinischen Weg und gleichzeitig, wie ich gerade geschildert habe, über diesen experimentellen, grundlagenwissenschaftlichen Weg, dass ich gesagt habe, ist ja doch ein Bereich, um den wir uns in Deutschland vielleicht noch nicht so sehr gekümmert haben. In anderen Ländern gibt es das natürlich schon oder gab es das natürlich schon. Und da waren die jetzt ein bisschen weiter. Aber wir in Deutschland, vielleicht in einzelnen Bereichen, haben natürlich schon die einen oder anderen Kollegen sich schon drum gekümmert und auch schon gearbeitet. Aber es war noch nicht so auf dem Schirm bei jedem. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, um das mal positiv zu sagen.
Ja, das ist ganz schön zu hören. Du bist da offensichtlich hängen geblieben, aber es sind dann doch immer die Patienten, die uns in bestimmte Richtungen lenken. Auch was Schönes am Arztberuf, finde ich.
Absolut. Das ist ja so, wenn man dann darauf achtet, dann ist es ja so, wenn du dann die kinderkardiologischen Patienten siehst, wenn dann die Transition stattfindet, die dann plötzlich in die Erwachsenenklinik kommen und dann hast du halt plötzlich 20-Jährige mit schwerer Herzinsuffizienz und fragst dich, wodurch kam das? Und dann ist es dann wirklich in der Tat so, was kann man machen, um im Endeffekt vielleicht das bei anderen Patienten zu verhindern, um hier vielleicht die Versorgung auch zu verbessern. Mich interessieren halt auch die Mechanismen und der translationale Ansatz. Das passt dann auch alles und dass wir dann versuchen, in Ventcheck so weit voranzugehen, dass wir halt von der Pike versuchen, halt die Erkrankung zu erfassen oder entsprechend auch zu behandeln.
Du hast dich jetzt schon Jahre damit beschäftigt. Siehst du das trotzdem noch so, dass eigentlich Onkologie und Kardiologie sehr weit entfernt voneinander sind und man vielleicht gerade deshalb es jetzt auch braucht, dass man zum Beispiel einen Podcast darüber macht und diese Schnittstelle irgendwie verstärkt, weil es eine andere Schnittstelle ist als unsere sonstigen Schnittstellen. Du hast gerade Kinder und Kardiologie genannt. Da muss man natürlich auch einen Fokus drauf haben. Oder EMA-Patienten sind auch Schnittstellen oder Schnittstellen mit HTG. Mir scheint das immer so, als wäre das eine Besonderheit in der Onkokardiologie, weil wir ansonsten denken, ja, Krebs geht uns Kardiologen ja selten ansonsten was an. Oder wie siehst du das?
Ja, habe ich auch gedacht. Ich glaube aber, wir sind so gar nicht so weit entfernt. Vielleicht jetzt aufgrund der Entwicklung der einzelnen Felder, aber gar nicht inhaltlich. Wenn man sich mal anschaut, kardiovaskulär erkrankte Patienten teilen sich ja viele Risikofaktoren mit den onkologisch erkrankten Patienten. Wenn man sich so Signalwege anschaut, die gestört sind. Und wir wissen auch, dass Krebserkrankungen zu einer Herzschwäche führen, aber auch andersrum, dass eine Herzschwäche assoziiert ist mit Krebserkrankungen, Zunahme der Krebserkrankungen. Auch hier gibt es mechanistische Hinweise. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, aber in der Tat ist es natürlich so, auch im Rahmen von Spezialisierungen, dass man sich natürlich da eher fokussiert immer auf die einzelnen Bereiche und dann hier es vielleicht zu einer artifiziellen Trennung kommt. Aber zeigt umso mehr, dass wir Patienten, Menschen doch wirklich versuchen sollten, ganzheitlich zu behandeln. Das soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber dass wir hier auf jeden Fall die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Disziplinen mit an Bord nehmen müssen, um zu schauen, wie wir hier am ehesten wirklich den Menschen am besten behandeln.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal so betonst. Hatte ich so in dieser Aufreihung noch gar nicht so gehört. Also das heißt, es ist wichtig, dass auch wir Kardiologen uns in diesem Bereich auskennen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Challenge. Wir Kardiologen müssen ja schon, wenn wir uns die ganzen Positionspapiere, Leitlinien etc. anschauen, die pro Jahr publiziert werden, um einigermaßen da mithalten zu können. Wir sind ja auch noch Internisten. Das andere müssen wir auch so ein bisschen wissen. Und es gibt ja jedes Jahr 20, 30 neue Krebsmedikamente auf dem Markt. Also wirklich sehr dynamisch. Und wir werden nicht da en Detail alles wissen können, sollen, müssen. Aber ich glaube, wenn wir da offen sind und an das eine oder andere denken, hilft uns das sicherlich. Oder einfach auch, dass wir offen sind, dass wir da die Querverbindung sehen und nutzen.
Ja, dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Onkokardiologie. Ein Kernaspekt sind ja anscheinend kardiotoxische Nebenwirkungen unter Tumortherapie. Was sollte man dazu vielleicht wissen? Kann man sich das strukturieren? Sollte man jetzt alle Tumortherapien immer auf dem Schirm haben als Kardiologe? Wann sollte man hellhörig werden und wie sollten wir den Einstieg daran nehmen?
Ich glaube, wir haben ja einen riesen Vorteil, dass im letzten Jahr neue Leitlinien der ESC publiziert worden sind zu dem Thema mit über 200 Empfehlungen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so ins Detail gehen als Normalkardiologe. Aber was wichtig ist, wenn wir uns vor Augen führen, dass wenn wir Patienten haben, die eine Krebserkrankung hatten, beziehungsweise aktuell eine haben und behandelt werden, dass wir hier so ein bisschen näher hinschauen und uns vielleicht nicht nur auf, machen wir ja nicht, aber nicht nur auf das Herz-Kreislauf-System fokussieren. Dann gibt es auch unzählige Therapien. Ich glaube, das ist immer müßig, dazu schauen, welche ist es dann jetzt und was haben die Patienten gekriegt. Das werden wir alles nicht so richtig hinkriegen. Aber wenn wir sagen, sagen wir mal, klassischerweise ein Patient hat eine Bestrahlung gekriegt, ich sag mal Mammakarzinom, linke Seite, Bestrahlung vor über 20 Jahren, dann kann es halt doch ein erhöhtes Risiko sein, dass hier Klappenerkrankungen vorherrschen, dass hier eine koronare Herzerkrankung vorherrscht. Wenn wir wissen, dass Patienten Chemotherapie in den letzten Jahren erhalten haben, wir haben eine Herzschwäche, dass da vielleicht ein Zusammenhang herrscht. Oder vielleicht noch einfacher runtergebrochen, wenn Patienten entsprechende Krebstherapien hatten oder haben, da vielleicht nochmal einfach reinschauen, was haben die gehabt, welche Krebserkrankung und kann das irgendwie assoziiert sein mit einer Herzerkrankung. Und hier helfen uns wirklich die aktuellen Leitlinien weiter. Die haben es relativ einfach gemacht, haben dann die einzelnen Therapieformen stratifiziert. Und da steht auch drin, worauf musst du achten. Also, sag mal als Beispiel, wenn du eine Anthrazyklin-Chemotherapie bekommen hast, da ist ja die Lebenszeitdosis wichtig. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine einmalige Dosis oder einmal eine Therapie bekommst, dann ist das Risiko, dass es zum Beispiel zu einer Herzschwäche kommt, sehr gering. Hat der Patient aber eine erhöhte Dosis, ist das notwendig, dass er bekommt, und hat dieser Patient vielleicht im Kindesalter auch schon mal eine Therapie bekommen, also eine hohe Lebenszeitdosis, dann ist das Risiko höher für zum Beispiel Entwicklung einer Herzinsuffizienz. Und wenn man das auf dem Schirm hat und weiß, worauf man achten muss, das hilft schon sehr. Die Leitlinien haben uns Kardiologen, finde ich, relativ einfach gemacht. Die sind jetzt hingegangen und haben den HAF-ICOS Risk Score, das ist ein Risikoscore, den gibt es online zum Runterladen, den gibt es aber auch in den Leitlinien formuliert. Da können wir relativ einfach einschätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient nach Chemotherapie oder nach Krebstherapie eine Kardiotoxizität erleidet. Das ist wirklich einfach. Da kann man ein paar Klicks durchführen und sieht dann, wie hoch ist das Risiko. Und sieht dann auch anhand des Risikos, sollen wir zum Beispiel einen Patienten, wenn der eine Chemotherapie erhält, vermehrt drauf schauen oder reicht es aus, wenn der Patient direkt beim Onkologen ist und ist das Risiko, dass es hier zu einer Kardiotoxizität kommt, sehr gering, sodass das nicht notwendig ist. Und dann helfen uns die Leitlinien, und das ist ja auch eine Frage, die stellen wir uns natürlich auch immer. Naja, jetzt hat der Patient eine Therapie, müssen wir jetzt Patienten jede Woche einbestellen zum Echo, zur Blutabnahme, reicht einmal im Monat, einmal im halben Jahr, woran machen wir es fest? Auch da helfen uns die Leitlinien, Abhängigkeit von den Faktoren, die der Patient mitbringt und den Faktoren, die auch von außen auf ihn auswirken, also Ausmaß, Art der Krebstherapie, Art des Krebses, auch da anhand dieses Scores wirklich für jede Therapieform oder Gruppe sehr leicht nachzuvollziehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, auch für uns Kardiologen, jetzt haben wir einen Patienten gehabt, erfolgreich, muss ich den jetzt nochmal sehen nach einem Jahr, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren? Wie ist das mit dem Kinderwunsch zum Beispiel bei einer Patientin? Auch da helfen uns die Leitlinien wirklich und geben uns da Tools an der Hand, wann wir dann vielleicht nochmal ein Echo machen sollen, wann wir nochmal ein Labor machen müssen und auf was wir achten müssen. Also diese Leitlinien, und da gibt es jetzt auch eine Zusammenfassung der DGK, ja, eine kurze Zusammenfassung, helfen uns hier mit minimalem Aufwand entsprechend die Patienten gut zu behandeln. Was aber wichtig ist, und das ist, glaube ich, immer die Challenge. Der onkologische Patient wird ja, oder der Patient mit der Krebserkrankung wird ja primär beim Onkologen gesehen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass wir natürlich die Onkologen auch dazu bekommen, frühzeitig an Kardiologen zu überweisen, beziehungsweise hier ein Auge aufs Herz zu haben. Und das ist das, was wir anfangs gesagt hatten, muss es irgendwie versuchen, gemeinsam zu machen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, so wie bei allen unseren Schnittstellen, dass die auch wirklich von beiden Seiten beachtet oder bearbeitet wird wahrscheinlich. Du hast jetzt eher den Blickwinkel eben so geäußert, ist mir aufgefallen, dass es uns auffallen sollte, wenn jemand irgendwann mal in der Kindheit zum Beispiel eine Chemotherapie hat oder eine Bestrahlung. Und das ist wichtig, dass wir überhaupt darauf mal achten und auch die untere Hälfte der Diagnosenliste vielleicht beachten als Kardiologen. Aber auf der anderen Seite, ich stimme dir ja total zu, dass für die Onkologen das natürlich auch gelten muss. Eine Sorge ist aber ja häufig auch, wenn man jetzt sagt, jeder Patient, der irgendwie eine Chemotherapie bekommt, der muss zum Kardiologen, dann sprengen wir auch schnell unser System mit diesem Anspruch, den wir gar nicht erfüllen könnten.
Und das wollen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Auch da helfen uns die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, weil Patienten zum Beispiel mit einem niedrigen Risiko für eine Kardiotoxizität brauchen nicht zum Kardiologen. Die können primär onkologisch behandelt werden. Patienten mit einem mittleren Risiko für eine Kardiotoxizität, auch die brauchen nicht zum Kardiologen und sollen primär wirklich onkologisch enger angebunden werden. Nur Patienten mit einem hohen bzw. einem sehr hohen Risiko für die Entwicklung einer Kardiotoxizität im Rahmen der Krebstherapie, diese sollten dem Kardiologen vorgeführt werden. Und dann relativiert sich das wirklich im Endeffekt.
Ja, und das ist auch gut zu wissen, dass es auch mal Möglichkeiten sind, in diesem Score rausgewürfelt zu werden und zu hören, das machen wir ja höchst selten, zu sagen, ja, der braucht keine Kontrolle. Das ist ja eigentlich ein Riesengewinn, auch mal diese Sicherheit dann zu geben.
Absolut, auch die Verlaufskontrollen. Auch da, es gibt eine Leitlinie, wirklich gute Tabellen, also Schemazeichnung, jetzt nicht trockene Tabellen, die sehen wirklich auch ansehnlich aus. Das haben die wirklich gut gemacht. Und da kannst du euch sehen, Art der Chemotherapie, welches Risiko hast du. Und dann steht da drin, musst du zum Beispiel im Rahmen jedes Zyklus den Patienten sehen oder nur am Anfang und am Ende. Und dann steht da drin, musst du ein Echo machen oder reicht auch eine Blutabnahme oder umgekehrt. Ist wirklich überschaubar. Ich glaube, das führt auch dazu, genauso wie du es gerade gesagt hast, dass es zu einer Reduktion der Patienten kommt, dass die Patienten auch wirklich nicht immer untersuchen müssen, aus Angst, dass da doch sich was entwickeln könnte oder entwickelt hat.
Ja, genau, weil am Ende will man ja eher Sicherheit geben und nicht Angst machen. Und gleichzeitig, das merke ich durchaus auch bei diesen modernen Therapieverfahren in der Onkologie, die sind ja dann häufig multimodal. Also man hat vielleicht zwei unterschiedliche Chemotherapeutika oder noch irgendeine Immuntherapie, zusätzlich eine Strahlentherapie. Da kommen also dann auch noch mehrere Modalitäten möglicherweise zusammen. Und das muss man ja auch erstmal auseinanderkriegen und jeweils einschätzen.
Ja, absolut. Weil du gerade sagtest, müssen wir uns das alles können. Nee, ich glaube, das ist auch zu viel verlangt. Aber wenn wir die Grundstruktur verstanden haben beziehungsweise uns anschauen. Es gibt ja ein Positionspapier, ein Curriculum, was jetzt in der finalen Begutachtung jetzt ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, um hier wirklich auch zu schauen, wie können wir entsprechende Strukturen schaffen, was muss vielleicht wirklich beachtet werden an entsprechenden Standorten, worauf kann man vielleicht verzichten und wie können wir hingehen und hier die Kolleginnen und Kollegen, die sich für den Bereich interessieren, entsprechend stärken und auch eine Sicherheit geben und entsprechend auch ausbilden.
Ja, das ist ganz wichtig, das zu haben, weil das ja auch nochmal darstellt, dass es Kompetenz braucht und die natürlich auch möglichst irgendwie strukturiert sein muss. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Papier der DGK, auf das wir hoffentlich nicht mehr lange warten müssen.
Ja, richtig. Ich gehe davon aus, dass es bald, also ich glaube, das müsste wirklich bald fertig sein.
Wir haben eben über Schnittstellen gesprochen, da würde ich nochmal gerne darauf eingehen. Ist das denn so, dass ein Kardiologe jetzt in einem Tumorboard beteiligt sein sollte und mit einschätzen sollte? Oder ist der Kardiologe nur nachgeschaltet und guckt hinterher, wie die Pumpfunktion dann geworden ist? Wie handhabt ihr das und wie sollte es vielleicht sein?
Also wir arbeiten mit einigen Kliniken sehr gut zusammen. Das hat sich auch entwickelt. Das ging nicht von heute auf morgen, weil natürlich die Angst besteht, vielleicht will der Kardiologe uns vorgeben, welche Therapie notwendig ist oder nicht. Ist es im Endeffekt gar nicht. Das ist ja wirklich ein gemeinsames, kollegiales Versorgen von Patienten. Spezielle Konsildienste. Wir haben eine eigene Ambulanz mit pro Jahr über 1000 Patienten mit den entsprechenden Registern, Biodatenbanken und so. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wir sind in einigen Tumorboards wirklich drin und sind dann auch dabei. In anderen sind wir nachgeschaltet, wo wir auch nicht unglücklich darüber sind, weil das einfach ein Ressourcenproblem ist natürlich. Und dann hinzu nochmal befragt werden. Wo geht die Zukunft hin? Wo geht die Reise hin? Es gibt ja einige Tumortherapien, die halt sehr stark aufs Herz-Kreislauf-System gehen. Aber es hängt natürlich auch ab, welche Faktoren bringt der Patient mit. Ich glaube, man kann das auch im Alltag hinzubekommen, so einen Mittelweg gehen, dass wenn die Kolleginnen und Kollegen uns auf dem Schirm haben, bei den einen Sachen ist man dabei, wenn halt mehrere Patienten vorgestellt werden. Und ansonsten kann man das halt so machen, dass man wirklich dann remote beziehungsweise im Verlauf dazugeschaltet wird. Also machen wir es aktuell. Und ich glaube, das ist dann auch ein für Zukunft gangbarer Weg, weil wir müssen ja auch die Ressourcen aufbauen, gucken, was das kostet, Personal etc., also all die Herausforderungen, die wir so schon im Alltag haben.
Du hast eben wahrscheinlich zu Recht gesagt, über die ganzen Substanzen sollten wir heute nicht sprechen, da bin ich dir sehr dankbar. Aber trotzdem ist natürlich für den Kardiologen vielleicht wichtig, wie sollte eine Abklärung überhaupt aussehen? Also was sind denn wichtige Punkte, die ich klären muss, wenn ich die Sorge habe, dieser Patient könnte jetzt nach einer Tumortherapie irgendeinen kardialen Effekt gehabt haben. Und natürlich wird das abhängen von der Substanz oder der Therapie, auch Strahlentherapie, das wird andere Effekte haben, möglicherweise als andere Substanzen, die gegeben wurden. Aber kannst du trotzdem sagen, das hier gehört zu einer Nachsorge oder einer Untersuchung eines solchen Patienten dann immer dazu und diese Punkte sollte man immer abklären bei so einem Patienten?
Du hast gerade schon richtig gesagt, es hängt natürlich davon ab, welche negativen Effekte kann die entsprechende Krebstherapie am Herzen machen. Und das muss man entsprechend dann auch sich angucken. Aber wichtig ist die Einstellung der kardiovaskulären Risikofaktoren. Wir wissen, dass ein erhöhter LDL-Spiegel, Cholesterinspiegel bzw. Diabetes für die ein oder andere Krebstherapie nicht förderlich ist. Das heißt, wir versuchen, die Risikofaktoren zu kontrollieren und einzustellen, die kardiovaskulären, Blutdruck, Diabetes, Cholesterin, dann ist es sicherlich neben dem EKG, es gibt ja Medikamente, die einen Einfluss haben auf ein Reizleitungssystem und auf den Rhythmus, um das vorab zu kontrollieren. Bluthochdruck, weil es gibt Medikamente, die halt zum Bluthochdruck führen können, um das einzustellen. Und das andere ist halt neben der, klar, Anamnese, körperliche Untersuchung, sicherlich das Echokardiogramm. Hier ist die Ejektionsfraktion wichtig, aber ganz besonders der GLS, der globale longitudinale Strain, den sollte man machen und sicherlich Troponin und NT-proBNP-Abhängigkeit danach von dem eingesetzten Therapeutikum. Aber wenn man das gemacht hat, Kontrolle der Risikofaktoren entsprechend eingestellt hat, Blutdruck, EKG, Echo mit Strain und Labor, Blutbild, aber dann mit Troponin und NT-proBNP haben wir schon, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Und da muss man natürlich danach schauen, nochmal, worauf muss man speziell achten, um hier nochmal in die Tiefe zu gehen. Aber das war jetzt, glaube ich, ganz grob gedacht.
Ja, das hilft ja dann auch schon mal, weil es auch sagt, das meiste davon sind ja auch kardiologische Standarddiagnostiken. Das heißt, da muss man jetzt keine aufwendige Diagnostik betreiben, sondern erstmal unser normales Handwerkszeug auch benutzen.
Genau, danach musst du halt nur gucken, wie ist es mit den Kontrollen und wann musst du zum Beispiel jetzt nochmal nachgucken, wann musst du vielleicht nochmal ein Echo machen oder nochmal NT-proBNP und Troponin. Und warum ist das wichtig? Ich meine, da gibt es ja ganz gute Arbeiten, wenn man zum Beispiel Anthrazykline gibt und schädigen jetzt das linke Herz, kommt zur Herzinsuffizienz, ist es schon wichtig, dass man das frühzeitig identifiziert und dann auch frühzeitig entsprechend mit der kardioprotektiven Herzinsuffizienztherapie einschreitet, weil hier gibt es ganz gute Daten, wenn du das halt frühzeitig machst, innerhalb der ersten Wochen und du siehst einen Troponinanstieg, welches oft eine Reduktion der Pumpfunktion vorangeht und du gehst dann wirklich aktiv ran und behandelst das, hast du halt eine gute Chance anders. Wenn du das erst nach 6 Monaten diagnostizierst und entsprechend behandelst, ist es halt zu spät. Dann hast du halt nicht mehr so viele, wenn überhaupt, Responder.
Ja, das zeigt genau, warum man eben bei bestimmten Patienten dann darauf wirklich das Auge haben sollte, weil es eben, und das kennen wir in der Kardiologie ja in anderen Bereichen genauso, wenn wir den richtigen Zeitpunkt verpassen, dann können wir auch nicht mehr gut behandeln, aber früh kann man dann doch noch was retten. Gibt es denn irgendeine spezifische Therapie, vielleicht zumindest für einzelne kardiotoxische Effekte, oder ist das jetzt eigentlich immer einfach nur, der hat eine Herzinsuffizienz, dann kriegt er Herzinsuffizienzmedikation, möglichst früh natürlich, aber darüber hinaus gibt es wahrscheinlich nichts, was man noch zusätzlich machen würde im Vergleich zu einem normalen Herzinsuffizienzpatienten?
Ja, doch, nehmen wir mal an, zum Beispiel, du hast Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie. Die Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie hat ja die Krebstherapie, ich sag mal, revolutioniert. Wir haben in Europa 8 zugelassene Medikamente, in den USA sind es 10 und es gibt praktisch knapp 125 Indikationen. Aktuell knapp 6.000 Clinical Trials. Das heißt, wir haben immer mehr Patienten, die Immun-Checkpoint-Inhibitoren bekommen. Jetzt ist das Risiko für die Entwicklung einer Immun-Checkpoint-Inhibitor-induzierten Myokarditis liegt, je nach Publikation, zwischen 1-2%. Andere sagen unter 1%. Aber wenn du mal berücksichtigst, wie viel Patienten das eigentlich so eine Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie bekommen, sind es doch relativ viele Patienten, die das haben können. Wir haben bei uns auf Station aktuell 3 Patienten liegen. Und hier ist es so, das Problem an der Immun-Checkpoint-induzierten Myokarditis, Inhibitor-induzierten Myokarditis, ist, dass knapp 67% der entsprechenden Myokarditis fatal verlaufen kann. Und du musst halt frühzeitig diagnostizieren. Und auch hier ist es ein Problem. Wir haben Patienten, die haben eine normale Pumpfunktion, die haben das. Wir haben Patienten, die haben im MRT keine Auffälligkeiten, die haben das. Du musst halt frühzeitig gucken, dass du beim Verdacht eine Biopsie durchführst und muss entsprechend Therapie einleiten. Nach den Leitlinien ist es eine Hochdosis-Cortison-Therapie, aber es gibt die erste Arbeiten, die zeigen, naja, so hilfreich ist es vielleicht nicht. Man muss hier CTLA-4-Antagonisten, also Abatacept, einleiten. Also hier gibt es schon verschiedene Formen, jetzt unabhängig von der klassischen Therapie mit Anthracyclin? Gibt es andere Therapieformen, die eine andere Diagnostik und entsprechende Therapie bedürfen? Und auch hier musst du schnell sein. Und das musst du auch immer mit den Onkologen zusammen machen, weil die Patienten haben ja die Therapie aus gutem Grund. Und wenn du die absetzen willst, musst du auch einen sehr guten Grund haben. Das Absetzen machst du natürlich nicht allein. Das wird immer mit den Onkologen gemeinsam im Team besprochen. Also das ist schon entsprechend komplex und entsprechend gefährlich für den Patienten, wenn man es halt nicht richtig macht.
Ja, das ist ein guter Punkt und zeigt nochmal, die Differentialdiagnose ist dann doch wichtig. Nicht einfach nur, dieser Patient hatte mal einen Tumor oder jetzt gerade Chemotherapie und jetzt hat er auch was am Herzen, dass wir die Diagnose richtig stellen, um dann so eine Therapie einzuleiten. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Ziel. Du hast das eben nur in einem Nebensatz gesagt, ne? Aber ich wollte das nochmal herausheben, wie viel Forschung dazu auch gerade entsteht. Was gerade passiert, was schon publiziert ist, dass das auch ein sehr dynamischer Bereich ist.
Ja, absolut. Die Onkologen sind ja auch sehr forschungsstark. Also ich habe mal nachgeguckt, knapp 6.000 Clinical Trials, ich habe so 5.800 oder so zu dem Thema. Und das entwickelt sich ja immer weiter. Ich glaube, das zeigt umso mehr, dass wir da irgendwie so ein bisschen mitziehen müssen und uns mitinformieren müssen und einfach auch schauen, wie wir unsere Patienten im Endeffekt idealerweise mitbehandeln.
Wir haben jetzt schon ein paar Herausforderungen besprochen, aber was ist denn für dich die größte Herausforderung in diesem neuen Bereich Onkokardiologie?
Das eine ist sicherlich, dass wir alle, die ja beteiligt sind, mitnehmen müssen. Ich glaube, wir müssen sehr stark in Forschung in diesem Bereich investieren, um halt einfach die Erkrankung zu verstehen. Jetzt haben wir gesagt, Kardiotoxizität aufgrund von Krebstherapien. Aber warum ist es so, dass Patienten mit Herzinsuffizienz ja vermehrt Tumore haben? Oder warum triggern Tumore Herzinsuffizienz? Was passiert da? Ich glaube, das ist ein riesen Forschungsbereich, der für die nächsten Jahre absolut von Interesse ist. Das ist ja auch eine Chance, mit den Kollegen und Kollegen zusammenzuarbeiten, um hier in dem entsprechenden Bereich weiter voranzukommen und dann entsprechend auch das natürlich in die Praxis umzusetzen. Das finde ich eine Challenge, aber finde das eine gute und interessante Herausforderung und sehe das auch ehrlich gesagt sehr positiv, weil das ist ja toll, dass man hier auch gleich was bewirken kann.
Ja, in so einem offensichtlich so rasanten Feld, ne, dann schließe ich natürlich gleich die Frage an, wo stehen wir denn dann wohl in 5 Jahren? Was wird sich denn bei diesen ganzen Studien, die jetzt gerade laufen, was wird sich denn dann in 5 Jahren geändert haben? Das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum eigentlich. Nee, habe ich bewusst gewählt. Sonst sage ich immer schnell, ja, was machen wir denn in 10 Jahren? Aber hier, glaube ich, stehen wir in 5 Jahren vielleicht schon ganz woanders. Was glaubst du, hat sich bis dahin geändert?
Ja, ich hoffe, dass wir in 5 Jahren besser sind in der Diagnostik und um neue Algorithmen haben, entsprechend um kardiovaskuläre Toxizitäten frühzeitig zu erkennen, dass wir, und da laufen ja Studien, dass wir präventive Maßnahmen ergreifen können, Medikamente haben und Ansätze haben, die vor Krebstherapie induzierter Schädigung schützen. Das wäre also das Patient vorab mitgeben. Und dass wir erkennen, da weiß ich, ob wir es in 5 Jahren schaffen, welche Patienten warum entsprechend einen Schaden erleiden und andere nicht. Das finde ich ja immer ganz interessant und ist ja auch wichtig. Und ich glaube, wenn wir in 5 Jahren das hinkriegen, ich glaube, das wäre schon richtig gut.
Jetzt habe ich noch eine letzte Herausforderung, weil wir ja gesprochen haben, dass das erstmal relativ neu ist, aber gleichzeitig so ein dynamischer Bereich, wo sich ja auch ständig irgendwas Neues tut. Du hast gesagt, wir müssen erstmal Leute an Bord bekommen, aber selbst wenn wir die an Bord haben und sich jemand damit schon beschäftigt hat, dann ist ja dann, keine Ahnung, in 3 Monaten sind schon wieder 10 neue Chemotherapien auf dem Markt und werden irgendwo infundiert. Das heißt, in den Leitlinien kann man die Tabellen dann schon wahrscheinlich gar nicht verwenden. Wie bleiben wir da am besten up to date und wie bilde ich mich da am besten fort? Was ist deine Vorstellung, damit man da auch mithält wahrscheinlich?
Ja, es kommen ja verschiedene Medikamente, aber das sind ja Substanzgruppen. Das ist ja das Wichtige, dass man so einen groben Überblick über die Substanzgruppen hat. Da gibt es ja auch viele Medikamente, die vielleicht jetzt nicht direkt einen kardiovaskulären Schaden verursachen. Das ist ja wie in jedem Bereich. Ja, wir müssen es auf die Agenda nehmen. Die DGK ist ja sehr stark aktiv. ESC gibt es ja immer mehr Präsentationen, Arbeiten, Sonderheft, European Heart Journal, jetzt letzte Ausgabe gewesen zu Cardio-Oncology. Ich glaube, wir müssen uns da ganz normal einlesen. Aber ich glaube, wenn man immer so einen guten Überblick hat und dann für die Spezialfragestellung den Rhythmologen fragt, ich glaube, wenn wir das genauso machen wie im onkokardiologischen oder kardio-onkologischen Bereich, ja, dann ist das ganz gut. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch gut die Kurve.
Das ist eine sehr beruhigende Aussicht. Auch schon ein guter Abschluss eigentlich dieser Folge. Und ich würde dich zum Abschluss gerne nochmal fragen, wie würdest du das zusammenfassen? Was sind deine 3 Do's und Don'ts zur Onkokardiologie?
Vielleicht Do's dran denken, wenn wir unseren Patienten haben, dass der, die vielleicht auch eine Krebstherapie hatte, dass wir dran denken. Dann das andere ist, ich glaube, wir müssen mit den Onkologen sprechen. Und das dritte würde ich auch machen, den Hausarzt einbinden. Ich glaube, da kriegen wir die Bestversorgung für den Patienten. Also einbinden, Onkologen, Hausarzt und dran denken. Don'ts, ich glaube, wir dürfen, wenn unsere Patienten entsprechend therapiert worden sind, nicht kurzfristig denken. Solch eine Strahlentherapie oder Nebenwirkung einer Strahlentherapie äußert sich ja erst auch oft nach 15, 20, 25 Jahren. Dass wir es einfach auf dem Schirm haben. Wir dürfen die Diagnostik nicht vernachlässigen. Wir müssen, glaube ich, echt manchmal wirklich in die Tiefe gehen und suchen. Und dann sollten wir auch die entsprechenden Therapien nicht vernachlässigen. Aber wir müssen schon, wenn wir unsere Patienten haben, machen wir Carl Jung ja sowieso, aber wirklich dem auf den Grund gehen und dann entsprechend auch so weit möglich und vertretbar auch therapieren. Das wären meine drei Do's und meine drei Don'ts.
Hervorragend. Ja, lieber Tino, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein interessanter und wirklich spannender Einblick in diesen aufstrebenden Bereich. Und du hast uns gezeigt, was zu beachten ist, aber auch, wie viel Dynamik da drin ist. Das fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich Freude gemacht. Dankeschön.
Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und ich lade Sie herzlich zu den nächsten Folgen ein. Wir stehen kurz vor dem ESC-Kongress. Wir werden Ihnen Kongress-Updates präsentieren und auch mal über ein ganz, ganz klassisches Thema in der Kardiologie, den Myokardinfarkt, sprechen und da in die Tiefe gehen. Da freue ich mich auf interessante Gesprächspartner. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören beim Cardiobeat, dem Cardio-Podcast.
Das war Cardiobeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.